Moin, ich bin Sebastian, das auch Sebastian, und wir möchten euch heute ein Projekt vorstellen, woran wir die letzten Monate gearbeitet haben, das Zentrallabor, ein offenes Labor für Biologie und Technik. Und was das bedeuten kann und was man sich darunter vorstellen kann, das möchten wir euch in dem Vortrag näher bringen. Genau. Genau, noch ein paar Worte zu uns. Ich bin Sebastian, ich bin Softwareentwickler im Bereich der industriellen IoT. Das heißt, ich baue Backend-Software für Sensorsysteme in Produktionsanlagen. Genau.
Genau, und ich bin Sebastian Hinz. Ich habe eigentlich Biotechnologie studiert und danach Bioinformatik, bin aber seitdem auch in der Softwareentwicklung tätig und habe seit einigen Jahren auch nicht mehr so viel im Labor gestanden. Wir sind halt eine Gruppe von ungefähr 5 aktiven Leuten momentan und 30 weiterhin Interessierten, und unter anderem sind wir Wissenschaftler aus der Stadtentwicklung, Biochemie, Molekularbiologie, Biotechnologie, Umweltwissenschaften, Informatik und Medien- und Kommunikationsdesign und noch weitere Sachen. Dann einmal eine Slide. Genau, was ist eigentlich das Problem? Also die größten Herausforderungen in der heutigen Zeit sind halt, dass wir darauf achten müssen, dass wir den Ressourcenverbrauch irgendwie gemanagt kriegen und unser Zusammenleben irgendwie umweltverträglich gestalten. Und es gibt halt in der Bevölkerung, das sieht man ja auch mit Fridays for Future oder anderen Bewegungen, es gibt halt eine große Bereitschaft, da was zu ändern. Allerdings sind halt die Leute, die in der Machtposition sitzen und auch die Leute, die was ändern könnten, irgendwie ein bisschen noch nicht so weit und ein bisschen träge, weil das halt teilweise auch Lobbyvereinigungen sind oder andere Organisationen, die halt ihre eigenen Interessen vertreten. Genau, und unserer Meinung nach bedarf es mehr gesellschaftlichen Engagements, also dass die Menschen selber aktiv werden. Und dafür braucht man halt natürlich ein bisschen Wissen und auch, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Und weiterhin sind wir der Meinung, dass es mehr so Expertenvereinigungen geben sollte, wie zum Beispiel den CCC im Bereich Informatik. Die sind halt sehr kritisch, was Technologie angeht und was man mit Computern machen kann, was man aber auch nicht machen kann. Und sowas, denken wir, braucht man halt auch für andere Wissenschaftsbereiche. Genau, dann gibt es halt das große Stichwort, das habt ihr vielleicht auch mal in den Medien schon gehört, die Bioökonomie. Es geht halt darum, dass man die Ökonomie, wie sie jetzt läuft, umstellt auf erneuerbare Energien und nachhaltige, ressourcenschonende Verfahrensweisen. In den letzten Jahren, da gab es ja schon die industrielle Revolution, die digitale Transformation, meine ich, mit der Industrie 4.0. Und einige Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer IPA und auch die Bundesregierung, die sprechen nun von einer biologischen Transformation, also dass man halt biologische Produktionsprozesse anstelle von bisherigen setzt.
Und vor allen Dingen von auf nachwachsende Rohstoffe umstellt, ne? Dass auch biologische Materialien mittlerweile einfach genutzt werden anstatt von fossilen Rohstoffen, also alles, was so aus der Ölindustrie kommt, genau, langsam ersetzt.
Genau, und dazu braucht man halt erstmal ein besseres Verständnis von biologischen Systemen im Allgemeinen, und auch jeder Bürger sollte sich da ein bisschen mehr informieren, um halt an diesem Prozess teilzunehmen. Genau, die Kernthemen der Bioökonomie sind unter anderem Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien und Biowerkstoffe oder Biobaustoffe. In den letzten Jahren ist halt in jedem dieser Bereiche eine Professionalisierung eingetreten. Also es wurde viel geforscht zu jedem von diesen einzelnen Themen. Und dadurch ist es jetzt möglich, in der Gesamtheit dieser Themen diese Vision der Bioökonomie voranzutreiben, dass man halt umstellt die Produktionsmittel. Und das bewirkt wiederum, dass halt auch diese einzelnen einzelnen Teilbereiche wiederum weiter optimiert werden können, also in diesem Zusammenspiel. Das wird dann halt alles unterstützt durch Machine Learning und KI im Allgemeinen und durch vernetzte Computersysteme. Genau. Und jetzt denkt ihr bestimmt so, schon wieder so Hightech-Spinner, die denken, okay, man kann alles mit noch mehr komplexen Systemen lösen und so weiter. Nee, wir wollen halt mit unserem Projekt eher Hightech anwenden, um Low-Tech-Lösungen zu schaffen. Also Sachen, die man dann halt auch nachbauen kann und so weiter. Genau. Wie lernen wir eigentlich? Also Lernen, das begrenzt sich ja gar nicht nur auf Schule und Universität. Also man lernt ja sein Leben lang auch schon in der Kindheit und da bedarf es halt auch frühzeitiger Inspiration zu den Themen. Also ich persönlich bin halt in die Biotechnologie überhaupt gekommen, weil ich habe ein Buch gelesen in meiner Kindheit oder in meiner frühen Jugend und habe dann solche Ideen quasi im Kopf gehabt und dachte, okay, das ist ja spannend, damit beschäftige ich mich mal. Und genau, das finden wir ziemlich wichtig, dass sowas möglich ist.
Wir glauben halt, dass das halt nicht nur an den Universitäten stattfinden sollte, weil der normale Weg ist halt, dass die Leute sich einen entsprechenden Ausbildungsweg suchen und dann über ein Studium in die entsprechenden Fachbereiche der Unternehmen halt reinkommen. Das ist aber halt in der momentanen Zeit vielleicht einfach nicht mehr genügend. Die Leute sollten sich dennoch auch Leute, die jetzt gerade aktiv sich bemühen wollen, irgendwo mit einzubringen, sollten dennoch irgendwo andere Möglichkeiten haben, sich mit einzubringen. Und deswegen glauben wir halt, dass Lernen so an vielen anderen Orten stattfinden kann. Und welche das sein können, das wollen wir auch jetzt zeigen.
Genau. Genau, jetzt nochmal ein bisschen generell, wie kann man das alles ein bisschen anders gestalten? Und zwar, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, aber die DIY-Kultur, die ist halt in den letzten Jahren gerade auch durch die Vernetzung und so extrem gewachsen. Also es gibt halt überall YouTube-Videos und Anleitungen, wie man halt Sachen selber macht. Und innerhalb dieser Kultur, da ist halt einfach ein riesen Netzwerk entstanden und diese Kultur gibt halt Zugang zu branchenfremden Werkzeugen und Technologien, also Sachen, mit denen man sich halt eigentlich noch nie beschäftigt hat und man kann einfach mal Sachen ausprobieren. Dann gibt diese Kultur halt auch Freiräume zum Selbermachen für Dialog mit Gleichgesinnten, kann halt über die Themen, die einen interessieren, mal sprechen mit anderen. Das Ganze führt natürlich zur Selbstermächtigung, also man ist halt nicht mehr abhängig, man ist nicht mehr Kunde von einer Industrie, sondern man kann halt teilweise seine Sachen selber bauen und durch kollaborative Prozesse halt einfach neue Dinge erschaffen, die halt so sonst vielleicht gar nicht gebaut werden würden. Genau. Dazu gibt es ein Netzwerk, das ist der Verbund offener Werkstätten. Das besteht aus über 1000 Repair-Cafés und Reparaturinitiativen, dann ungefähr 500 offene Werkstätten sowie 800 Gemeinschaftsgärten, wo halt Leute gemeinsam dran arbeiten können. In diesen Werkstätten und gibt es halt vielfältige Möglichkeiten, unter anderem Holz- und Metallverarbeitung, Fahrradwerkstätten, Textilverarbeitung und so weiter. Genau, das sind alles Projekte, die zur gesellschaftlichen Transformation führen können und zur Selbstermächtigung beitragen. Genau, unter anderem sind dabei die sogenannten Fab Labs, das sind Fabrication Laboratories. Da wird halt, also da sind halt Leute, die da Mitglied sind oder da die besuchen, die möchten halt mit modernen computergestützten Maschinen, zum Beispiel Lasercuttern, CNC-Fräsen, 3D-Druckern und so weiter, ihre eigenen Projekte umsetzen. Und genau, das ist halt sowohl privat als auch kommerziell möglich, das zu nutzen. Und allerdings nur für Einzelteilproduktion. Also das ist jetzt halt keine Fabrik, sondern man kann halt hingehen und irgendwelche Sachen basteln. Genau. Darauf aufbauend gibt es halt die sogenannte Fab City Initiative. Also das ist jetzt so ein Screenshot von deren Website. Und zwar in 33 Jahren oder knapp 34 Jahren soll halt die gesamte Produktion, also alles, was die Städte tun, die da mitmachen, soll innerhalb dieser Stadt hergestellt werden. Und das ist halt natürlich ein extremes Ziel, eine extreme Herausforderung. Also wobei, wenn man sich bedenkt, okay, das sind noch 34 Jahre fast, also wenn man sich mal anguckt, was vor 34 Jahren vielleicht irgendwie da war, dann ist es durchaus realistisch, würde ich sagen. Und es geht halt darum, die Produktion wieder zurück zu den Leuten zu holen, da wo die Sachen gebraucht werden und nicht mehr irgendwo kostengünstig zu produzieren und das dann um die Welt zu verschiffen. Und genau, es machen zum Beispiel Hamburg, Amsterdam, Paris und Barcelona mit, jetzt von europäischen Städten, aber noch viele weitere, also insgesamt 28 Städte. Genau, und die Hoffnung ist, dass es dann halt lokale Produktionen gibt, die auch skaliert, jetzt im Gegensatz zu Fab Labs, wo man hauptsächlich Einzelstücke herstellen kann. Dann gibt es in Deutschland ca. 90 Hackerspaces. Das sind halt Orte, wo sich Leute mit Wissenschaft und Technologie und auch Kunst bezüglich Computersystemen beschäftigen. Und ja, das ist eine sehr beliebte Form von offenen Werkstätten. Genau, nicht so beliebt in Deutschland zumindest. Oder bisher noch nicht
stark gefördert, sagen wir es so.
Noch nicht stark gefördert und noch nicht ist das DIY Bio, also Do-It-Yourself Biologie. Hier geht es halt, gibt es 6 Projekte in Deutschland, wobei ich glaube Labore nur 1 in Berlin und 1 in München. Mhm. Das Ziel dieser Projekte ist halt Aufklärung und praktischen Umgang mit Biotechnologie irgendwie den Leuten näher zu bringen und Interessierten Raum zu geben. Genau, und auch ein Ziel ist es halt bei den ganzen Werkstätten auch die Wissenschaft zu demokratisieren. Also dass es halt die Wissenschaft so wegkommt aus ihrem Elfenbeinturm, sondern halt mit mehr zu den Leuten, auch die Leute, die nicht studiert haben, mal was in die Richtung forschen können.
Vor allen Dingen auch die Prozesse irgendwie sichtbar zu machen. Ne? Es passiert so viel in Laboren, Universitäten und in Unternehmen vor allen Dingen, aber kaum Leute in der Allgemeinheit können sich damit irgendwie genau was drunter vorstellen, was da überhaupt passiert. Ne? Wir haben jetzt mit Corona auf einmal eine Menge Themen, die uns in den Fokus gerissen haben, aber eigentlich gar keine Vorstellung, was da genau passiert oder wie komplex das Thema ist. Und DIY Bio versucht halt, das alles ein bisschen transparenter zu gestalten, ne? Weil sie halt das mehr in diesem Open-Source-Gedanken halt leben, wie das ansonsten in der universitären Richtung irgendwie stattfindet.
Genau, unsere Bausteine für eine tolle Zukunft, würde ich mal sagen, die sind halt alles offene Systeme. Also wir verwenden sowohl Open Source, Open Hardware, Open Knowledge und Open Data. Aber wir sind halt auch offen für jedermann. Also das muss man halt auch sagen. Und im Prinzip ist es halt so ein bisschen ein Gegenentwurf auch zur kapitalistischen Gesellschaft, wie sie jetzt vorherrscht. Also wir setzen halt auf Kooperation statt Konkurrenz und Offenheit statt Exklusivität, Gemeinschaft und Commoning. Dadurch entsteht halt Mehrwert für viele und nicht nur für einige. Genau, und dadurch, dass wir halt auch mit anderen Projekten kooperieren, ist es halt eigentlich eher ein Dezentrallabor als ein Zentrallabor. Also Zentrallabor wäre unser Titel. Genau. Noch ein bisschen was zu Commons. Also bei Commons generell ist es halt schon so, dass sich Leute zusammentun, um ein Bedürfnis zu befriedigen, also ein Ziel zu erreichen. Und auch quasi, ja, also der Zugang zu Ressourcen halt auch nicht über Geld geregelt wird, sondern irgendwie fair aufgeteilt wird und geguckt wird, wie kann man irgendwelche Ressourcen, zum Beispiel Maschinenzeitbenutzung oder andere Dinge, irgendwie fair regeln und nicht durch Geld erkaufen. Genau.
Genau. Genau, so nun von der Theorie zur Praxis. Das ist alles ein momentan noch sehr theoretisches Konstrukt, wie wir uns das vorstellen oder wo wir uns wünschen würden, wo es sich hin entwickelt. Aber irgendwie hat es auch so vor einigen Jahren begonnen, so einen Grundstein zu legen. Dann möchte ich mal ein bisschen erklären, wie es eigentlich zustande kam. Irgendwann 2013, ich war recht viel im Attraktor tätig, das ist so ein Hackerspace oder Alias für Makerspace, offene Werkstatt hier in Hamburg. Und wir hatten damals ein Event geplant und umgesetzt mit Greenpeace zusammen und einen der gerade aktuell rausgekommenen Filme gezeigt. Der hieß Die Genköche und das war so ein bisschen die Grundlage aus der ganzen amerikanischen Bewegung für DIY Bio. Und haben danach noch einen Diskussionsabend dran gehangen mit der Überlegung, was das eigentlich bedeutet, wenn wir einen Hackerspace für Biologie-Themen oder überhaupt dieses ganze DIY-Bio-Thema aufbauen. Es war sehr spannend. Greenpeace hat da einen ganz guten, interessanten Gegenpol aufgezeigt und wir haben natürlich auch festgestellt, dass mit der Grundlage, wie es in Deutschland eigentlich momentan alles basiert, momentan auch noch sehr strittig ist. Und es hat sich im Attraktor vor allen Dingen auch keinen Space ergeben. Deswegen wir dann einfach auch ein Weilchen gebraucht haben. Ich habe dann einfach fortgesetzt und das Ganze durch mein eigenes Interesse irgendwie für Pilze einfach immer wieder herum Technik aufgebaut, die immer mehr sich mit Thematiken der Pilzproduktion und Pilzkultivierung auseinandergesetzt hat. Und dann später im FabLab St. Pauli einen Platz gefunden, wo ich das Ganze auch mit einem kleinen Platz erstmal anfangen konnte, als wirklich konkretes Labor aufzubauen. Genau. Das Ganze wurde irgendwie innerhalb von ein paar Wochen mit ein paar Freunden irgendwie durchdacht. Es war ein kleiner Raum, irgendwie 15 Quadratmeter, den man erstmal bespielen musste. Wir haben einen reinen Raum dafür durchgeplant, der eigentlich so ein bisschen auf Low-Tech aufgebaut war, aber es so eigentlich grundlegend ermöglichen sollte, Pilze zu kultivieren. Ungefähr ein halbes Jahr später hatten wir das ganze Ding am Stehen. Es war eine Menge Hardware irgendwie dafür notwendig. Es ist ein sehr komplexes Thema, weil halt Pilze wirklich sehr, sehr anfällig sind für Kontamination, wie es momentan halt auch leider Gottes bei Corona der Fall ist. Also das heißt, all die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man momentan hier jetzt treffen muss, sind bei Pilzen halt noch viel extremer. Und man sieht es vor allen Dingen relativ schnell. Also ein paar Wochen später sieht man halt schon, ob man hygienisch gearbeitet hat oder nicht. Deswegen war da ein kleiner Reinraum geplant, der halt alles komplett im Überdruck ermöglicht, sodass erstmal keinerlei Kontamination eindringen kann.
Nö, ich wollte nur sagen, man sieht das schon nach ein paar Tagen, dass dann halt irgendwas nicht stimmt.
Genau, also Corona-Tests sind da jetzt nicht nötig. Genau. Es war ziemlich vollgeprobert, es war 3 Meter breit ungefähr und 4 Meter lang. Und dadurch, dass aber die Decke relativ hoch gesteckt war, konnte man bis unter die Decke gehen und einfach in verschiedenen Stages arbeiten. Genau, da waren kleine Auto-Clean-Bench drin und verschiedene Labortools. Da ist der Schaltschrank für die Automationstechnik. Das Ganze sollte halt so gut wie möglich halt durchautomatisiert werden, weil halt auch wenn das Ganze halt sehr arbeitsintensiv ist, sollte man halt irgendwie gucken, dass man die grundlegenden Sachen halt irgendwie durchautomatisiert hat. Genau, da haben wir unsere Flüssig-Mycel-Proben drin. Wir haben uns erstmal grundlegend nur auf Speisepilze und Heilpilze konzentriert. Da haben wir mit Matti zusammen einfach ein paar Proben angelegt. Und das ist auf einer Agarplatte. Ein Pilz-Mycel sieht man jetzt leider Gottes nicht so gut, aber man sieht hier 3 kleine Samples, die auf einer Agarplatte ausgesetzt wurden und dann über Wochen hinweg so ein Pilz-Mycel gebildet haben. Genau. Hier haben wir für den letzten Gängeviertelgeburtstag, erinnert euch vielleicht, haben wir so eine draußen die Waschanlage gehabt. Dann haben wir die biologisch abbaubare Seife selber produziert. Genau. Und das ist ein Pilz, was sie meinte im Vorfeld, der sieht halt aus wie so ein Schwamm, aber im Endeffekt ist es ein Igelstachelbart. Das ist einer der ziemlich bekanntesten Heilpilze. Und hat eine wunderschöne Form, sehr abstrus erstmal in seiner Grundform. Das ist Reishi, auch ein Pilz, der sehr, sehr gute Eigenschaften hat, die das Immunsystem ankurbeln. Genau. Aber leider Gottes mussten wir halt den Space irgendwie an sich wieder auflösen und erstmal alles einlagern, weil das FabLab St. Pauli, da wo wir das aufgebaut haben, komplett abgerissen wurde. Das heißt, wir mussten uns im Endeffekt nach einem neuen Space umsuchen Und wie das in Hamburg nun mal ist, ist es leider Gottes nicht so einfach, günstigen Space zu bekommen. Und dann kam ja die Überlegung, ey, es gibt ja den Oberhafen, ein wunderschönes Areal für Kreativwirtschaft. Und leider Gottes auch so mit ein paar Problemen behaftet. Das war jetzt hier an einem Wochenende, wo es leider Gottes auch überflutet war. Aber deswegen sind die Mieten ein bisschen günstiger. Genau, das war eine Halle, die wir anvisiert hatten. Damals noch zu dem Zeitpunkt war es halt noch nicht klar, ob wir die auch bekommen würden. Aber wir haben uns für das Bewerbungsverfahren bei der Hafen City entschieden und haben dort unser Projekt eingereicht. Und einige Monate später zum Glück auch eine Bestätigung bekommen. Das heißt, wir konnten unseren kompletten Kram dort auch im Oberhafen einlagern. Und alles wartet momentan eigentlich nur darauf, dass wir es wieder aufbauen. Genau. Zu dem Ort, wie er momentan geplant ist. Wir kommen natürlich mit dem Fab Lab St. Pauli wieder rein, mit Till Wolfer, mit seiner Fahrradwerkstatt XYZ, N55 Entwurfswerkstatt, wo verschiedene Themen darunter aufgehangen sind. Er baut an verschiedenen Technologien für erneuerbare Energien und Kreislaufsystemen, sowie das Fab Lab halt grundlegend erstmal alle möglichen Werkstattarten vereint. Von Holzwerkstatt über Metallbearbeitung und computergestützte Systeme wie CNC-Fräsen und 3D-Drucker. Genau, ich glaube, das ist eine komplett eigentlich ganz gute Mischung, weil das einem ermöglicht, irgendwie Prototypen zu entwerfen, die einem gerade in unserem Bereich eigentlich recht viel Prototyping ermöglichen. Genau, das Oberhafenquartier ist aufgebaut als eine Interessengemeinschaft, die erstmal alle Anmietungen gemeinschaftlich vereint und so, dass man sich zusammen Ziele setzen kann, wie man den Ort einfach gestalten möchte. Der Oberhafen ist halt ziemlich phänomenales Quartier, weil es halt direkt neben dem Hauptbahnhof ist und momentan so viel Kreativ- und Kulturwirtschaft vereint. Es gibt direkt hinter dem Oberhafen gibt es eine große Zunge, die hinter der Halle 4 ist. Die soll komplett als Garten gestaltet werden. Das heißt, man hat dort einen Bereich von einem öffentlichen Garten, den man normal begehen kann. Des Weiteren sind da aber auch verschiedene Projekte mit Permakultur angesiedelt, also einen offenen Garten.
Ja, und vielleicht ein Gewächshaus oder irgendwelche Sachen, die wir dann halt auch mit nutzen und mit bespielen können.
Genau. Des Weiteren gibt es noch die Gleishalle und das ist so ein bisschen das Zentrum des Oberhafens, was momentan noch nicht viel Anklang gefunden hat, weil es halt keinerlei konkrete Dauernutzungskonzepte gibt. Es gibt immer wieder kurzzeitige Nutzungen, aber wir versuchen halt in dieser Gleishalle ein paar Themen halt zu verankern, die unsere Interessen vertreten und würden dort gerne halt Testfelder etablieren, die uns ermöglichen, dort verschiedenen Bereichen der Aquaponik und Algenlabore als auch unser Mykologielabor wieder Fuß zu fassen. Man kann sich das irgendwie so vorstellen, dass man sich dort einen Container reinstellt und halt irgendwie so eine Art Dorfplatz bildet. Wäre es natürlich schön, wenn einfach andere Projekte dort auch noch anknüpfen würden. Genau, hier noch eine kleine visuelle Darstellung, wie unser Projekt im Endeffekt aus welchen Teilkomponenten das besteht. Zum einen im Kerngebiet natürlich unser Labor, dann gibt es noch einen wesentlichen Bestandteil im Bereich der Software und Dokumentationsmöglichkeiten und dann die Gleishalle als auch die Gartenanlage. Genau, der Raum in der Halle 4K ist momentan relativ klein, das sind eigentlich nur 30 Quadratmeter, deswegen versuchen wir halt irgendwie so ein paar Alternativflächen im Oberhafen noch zu etablieren. Aber das Labor bietet uns erstmal eine Möglichkeit für 4 Laborarbeitsplätze und halt Lagermöglichkeiten für Prototypenentwicklung.
Genau. Ja, und Geräte, die halt man braucht halt einfach drumherum.
Genau. Wir sind momentan gerade auch dabei, den Verein dazu zu gründen. Der Verein hat so verschiedene Förderbereiche und wir streben eine Gemeinnützigkeit an, dass wir halt irgendwie auch unsere Projekte, die wir halt in der Gemeinschaft erarbeiten, auch darüber finanzieren können. Das ist halt grundlegend erstmal Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Und was dann sonst noch möglich wäre, kann man halt einfach über die Zeit lang erarbeiten. Genau, hier noch so ein paar Fotos, wie es momentan aussieht. Wir haben die Halle ja nun eigentlich so ein halbes Jahr bekommen, hatten in den letzten Monaten viel daran getan, irgendwie grundlegend den Raum in der Halle zu gestalten. Wir sind ja drei Parteien, das heißt, wir müssen uns den Raum irgendwie einigermaßen gut aufteilen. Till hat ja schon mit seiner Fahrradwerkstatt ein bestehendes Konzept, was da auf alle Fälle wieder erstmal wieder produktionsfähig werden muss. Das heißt, wir haben in ein Zwischengeschoss eingezogen. Auf dem Obergeschoss wird das FabLab sich ansiedeln und unser Raum. Und auf der unteren Etage wird Till mit seiner Fahrradwerkstatt weiterarbeiten. Genau, das ist das Obergeschoss. Links wird das FabLab sein, rechts werden wir sein. Und es wird eine Menge Platz geben.
Umgekehrt. Umgekehrt.
Okay, links rechts vor links. Genau, hier wird es noch ganz gut zu sehen, es gibt einen Bereich, wo man auch mal größere Installationen bauen kann und wo es ein Hochregallager gibt und eine Menge Ausweichfläche hat. Genau, und unsere Ziele sind eigentlich für die nächsten Monate eigentlich grundlegend erstmal nur den Raum zu gestalten, sodass Leute überhaupt hinkommen können, Projektvorstellungen überhaupt zu Papier bringen können und erstmal einen grundlegenden Raum kriegen können, wo sie sicher arbeiten können, weil alles, was man sich im Labor vorstellt, wird nicht gerade ungefährlich sein und muss irgendwo eine Struktur haben, die es ermöglicht, dass man sich selber als auch sein Projekt irgendwie schützt. Genau. Deswegen ist aber auch irgendwie sehr wichtig, dass wenn Leute dort ihre Projektideen anbringen, dass die dann und über den Verein gefördert werden, dass sie dann halt nicht mit den einzelnen Personen immer untergehen, sondern dass sie auch gut dokumentiert sind und von gegebenenfalls von anderen auch weitergetragen werden. Deswegen brauchen wir irgendwie noch einen Software-Stack, der das Ganze ermöglicht. Genau. Und was uns eigentlich wichtig ist, über die nächsten Monate noch einen Eindruck zu bekommen, was sind denn eigentlich die Probleme, die da draußen existieren, verschiedene Projekte im Bereich der Permakultur oder in Solawies versuchen da irgendwie gute Ansätze zu finden und mal zu verstehen, was sind deren Probleme. Da möchten wir gerne eine Plattform schaffen, die es ermöglicht, Projektideen einzureichen und halt basisdemokratisch darüber abzustimmen, sodass wir uns im Endeffekt ein paar Ziele knüpfen können, wo wir sagen, ey, das sind richtig gute Ideen, die möchten wir gerne fördern und dafür eigentlich auch gerne ein Projekt aufsetzen, was dann wiederum über den Verein finanziert werden kann. Genau. Genau, was so die letzten Monate passiert ist, wir haben uns an verschiedenen Förderprogrammen beworben, um halt das ganze Thema weiter voranzubringen, weil momentan ist es alles erstmal so eine grundlegende Idee, die weiter ausgearbeitet werden muss. Und deswegen haben wir uns bei dem Projekt der Kultur- und Kreativpiloten beworben. Und einer der größten Meilensteine, die für den Ausbau eigentlich ganz interessant sein könnte, wäre ein Förderprogramm der Bioökonomie. Und natürlich jetzt auch irgendwie die Erlangung der Gemeinnützigkeit. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gerade eine Rückmeldung vom Finanzamt zurückbekommen und müssen da jetzt erstmal darauf eingehen, dass wir unsere Satzung entsprechend anpassen und die Gemeinnützigkeit so schnell wie möglich erlangen können, weil die natürlich Grundlage für unser komplettes Streben irgendwie in den nächsten Monaten ist. Genau. Des Weiteren sind wir natürlich jetzt auch dabei, den Raum an sich weiter auszubauen. Wir bestellen in den nächsten Tagen das Material. Und dann bedarf es auch irgendwie ein bisschen mehr an Mitwirkung, sodass wir den Raum an sich erstmal gestalten können. So viel dazu. Genau, falls ihr Interesse habt, kommt gerne herum. Wir haben jeden Dienstag 19 Uhr unser Treffen. Das heißt, man kann einfach als Externer dazukommen und sich einbringen. Falls ihr Interesse habt, schaut einfach auf unsere Webseite vorbei oder schreibt eine E-Mail. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt.
Genau, und hier haben wir noch eine Broschüre, druckfrisch. Könnt ihr gerne mitnehmen.
Supi. Okay. Fragen?
Ja, moin. Erstmal danke an die beiden Sebastians. Und wir wollen euch gerne die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Wir sind jetzt gerade im Stream. Das bedeutet, also wir haben hier ein Mikrofon aufgestellt, da könnt ihr herantreten, bitte mit Maske, und dort reinsprechen, eure Frage stellen. Wenn ihr nicht im Stream sein wollt, dann bleibt einfach sitzen und stellt die Frage von eurem Sitz aus. Genau, Dankeschön.
Danke, Nadine.
Hat das geklappt mit den Shiitake, ist das meine Frage. Ich versuche das auch, das ist total schwierig.
Ja, das mit den Shiitake hat auch geklappt, ja. Aber es ist echt immer eine Frage, wie viel Zeit du dann hast, um das Ganze mitzubetreuen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess und je nachdem, wie groß dein Projekt ist, partizipiert man einfach total davon, wenn immer mal wieder ein paar Leute draufschauen können, weil im Endeffekt ist es langwierig. Pilzproduktion ist immer so was ansetzen und dann halt einfach wieder wochenlang warten. Genau, aber es war's.
Habt ihr 100 Gramm geerntet?
Es waren nicht viele Durchläufe, die wir so gehabt haben. Das war ungefähr ein halbes Jahr lang irgendwie das Labor aufbauen und dann ein halbes Jahr lang Betrieb. Und in dem halben Jahr lang Betrieb haben wir ganz, ganz viele verschiedene Sorten durchprobiert. Und das waren alles irgendwie so Edelpilze. Ne? Es war weniger das, was man im Supermarkt unter Champignons kaufen kann, sondern eher auch Shiitake und Edelstachelbart, Reishi, solche Spezialitäten.
Und auf welchem Medium hat das bei euch geklappt?
Das war eigentlich größtenteils Stroh. Dann aber auch, je nachdem, waren es verschiedene Weizen- und Roggensubstrate. Und teilweise bei den Reishis war es sogar ein Holzspäne.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich mal gelesen, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dass man einfach Shiitake in Baumstämmen ziemlich einfach kultivieren kann. Man muss dann die Enden verschließen mit Wachs oder so und dann bohrt man Löcher rein und macht dann Dübel mit Myzel dann in die Baumstämme und dann muss man sie einfach nur an eine feuchte Stelle legen, irgendwie im Garten oder so, mal bewässern oder und dann ja, man kann das vielleicht auch im Keller oder mit irgendwie einer Folie drunter oder so, das muss halt irgendwie feucht sein. Genau, das ist auf jeden Fall eine einfache Methode, aber wenn man so ein bisschen wissenschaftlich herangehen will, dann sollte man vielleicht erstmal das so kultivieren in einem anderen Medium und dann.
Genau, die Umgebungsbedingungen sind super, super wichtig. Ne? Hohe Luftfeuchtigkeit, Temperatur muss stimmen und halt irgendwie Kontamination. Deswegen ist so draußen im Wald das irgendwo zu tun, wo das einigermaßen eh schon den grundlegenden Voraussetzungen erfüllt ist, ist ganz naheliegend, aber im Endeffekt kann man es auch noch viel technischer betreiben. Ne? Aber es ist ein bisschen auch das Thema, das sind alles wahnsinnig technisch aufwendige, komplexe Themen. Wir würden es gerne reduzieren. Also da ist so ein bisschen der Fokuspunkt drauf, das Ganze so wissenschaftlich dokumentierbar zu machen, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt irgendwie festgestellt, dass das Ganze eigentlich viel einfacher geht. Warum dann nicht auch großflächig umsetzen? Genau. So, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Tschüss.
Ja, Dankeschön. Ciao.